Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute sind wir am möglicherweise speziellsten Ort, den wir je gemeinsam besucht haben, und zwar senden wir aus der legendären schweizerischen Alpenfestung. Wir sind hier also mehrere hundert Meter tief im Felsgestein in den Schweizer Alpen und an geschichtsträchtiger Stätte. Hochinteressant. Ich bin jetzt schon nachhaltig beeindruckt, obwohl wir die Sendung noch gar nicht richtig begonnen haben. Aber ich möchte auch nicht mehr sagen, sondern das Wort gleich dem Christoph geben. Ja, Christoph, wir sind hier an einem hochinteressanten Ort. Wir haben, wie es sich gehört, die Schweizer Fahne im Hintergrund. Und wenn man die Bilder hier an der Wand jetzt noch etwas näher unter die Lupe nehme, dann könnte man sehen, dass dieses Zimmer einem der größten Schweizer unserer Geschichte gewidmet ist, nämlich dem Weltkriegsgeneral Henri Guisan. Wir sind hier also im Henri Guisan Zimmer, aber jetzt übergebe ich an dich. Ja, was ist das Setting, was ist hier das Thema, worüber sprechen wir in dieser Ausgabe?
Grüezi miteinander. Dieses General Guisan Zimmer befindet sich in der Festung Tschingl. Wir befinden uns in der Herrschaft Maienfeld oder der Bündner Herrschaft. Maienfeld ist das Städtchen hier. Wir sind aber in der Gemeinde Flesch im Flescher Berg tief drinnen. Und es handelt sich, wie gesagt, um eine militärische Festung. Die wurde im Wesentlichen im Zweiten Weltkrieg errichtet, wurde aber sehr viel länger benutzt. Und es handelt sich insgesamt um die größte Artilleriestellung des Kantons Graubünden.
Ich meine, das ist ein unerschöpfliches Thema. Wir werden dann auch noch auf die Redui-Konzeption der Schweizer Verteidigung im Zweiten Weltkrieg zu sprechen kommen. Aber zuerst über diese Festung. Kannst du vielleicht erklären, warum die hier ist? Was ist die strategische Bedeutung? Und was zeichnet diese Festung von anderen, gegenüber anderen Festungen in den Schweizer Alpen aus?
Man hat diese Festung, und das darf man nicht verwechseln mit einem Bunker. Ein Bunker ist eine sehr viel kleinere Anlage. Man hat diese Festung eigentlich bereits 1938 angedacht, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber sie wurde dann sehr wichtig im Rahmen des Redui-Konzepts. Warum? Wir befinden uns innerhalb der Festung Sargans. Es gibt aber eine Trias dieser Festungen. Es gehört dazu auch die Festung Gotthard, und es gibt die Grossfestung Saint-Maurice-Martigny im Wallis. Aber hier die Festung Sargans hat diese Festung Tschingl integriert, und es war eine wirklich sehr, sehr wichtige Anlage. Man hat jahrelang gebaut, begonnen wurde, wie gesagt, 1938, und es war 1945 noch nicht einmal ganz fertig, als der Krieg zu Ende war. Aber man hat diese Festung doch bereits eingesetzt im Rahmen dieser ganz wichtigen Redui-Konzeption der Schweizer Armee.
Auf das kommen wir zu sprechen. Die Festung vom ursprünglichen Sinn her wäre gedacht gewesen, um was abzuwehren? Den Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg hier über diese Ebenen des Bündnerlands.
So ist es. Die Gefahr bestand natürlich aus Norden. Das war jedermann klar. Und man kam auf die Idee, in diesen Flescher Berg auf Gebiet der Gemeinde Flesch, das wurde ihr dann abgekauft, eine Festung einzurichten. Und zwar mit einer Festungskanone. Es war eigentlich relativ bescheiden bewaffnet während der Weltkriegszeit mit dieser einzigen Festungskanone mit 7,5 Rohr, was eigentlich noch relativ bescheiden war, wie ich gesagt habe. Aber man konnte wirklich auch dann durch die entsprechenden Vorkehrungen die Panzer abwehren bzw. zum Stehen bringen. Es gab die Möglichkeit, auch das Gewässer, den Rhein, hier wirklich zu schwemmen und hier die mechanisierten Vorstöße abzuwehren und dann gezielt eben auch Panzer abzuschießen im Moment, wo sie stehen bleiben. Sonst ist es etwas schwierig. Und diese Kanone war aber auch umgeben von Maschinengewehrnestern und Beobachtungsposten selbstverständlich. In der ersten Kriegszeit gab es sogar auch eine sehr, sehr große Lampe, also eine Beleuchtungsmaschinerie, die hat man dann aber ausgebaut, weil sie natürlich sehr schnell ein Ziel ist des Beschusses, weil man die dann sehr gut erkennt.
Ist ja hochinteressant, wenn man jetzt nicht als Zuschauer die Gelegenheit hat, dir durch die Festungsgänge zu wandeln und sich das Ganze etwas aus der Nähe anzuschauen. Wie würdest du das schildern, diesen Festungsaufbau? Wie fühlt es sich an, in so einer Redoui-Trutzburg sozusagen des schweizerischen Widerstands sich aufzuhalten? Ja, wie ist die Atmosphäre? Was beobachtest du? Was ist vielleicht wichtig, was die Leute wissen müssen über das Innenleben von so einer bzw. von dieser Festung?
Es ist natürlich faszinierend, wenn man in diesen Innereien herumgeht, auf vier Stockwerken. Es gibt dann sogar noch Zwischenstockwerke. Wir sind vielleicht etwa 190 Meter über dem Tal, wenn wir ganz oben sind. Also das sind gewaltige Dimensionen. Und wenn man da rausgeht auf die Balkone, wie man die nennen könnte, dann sieht man wirklich sehr, sehr viel. Man sieht eben die ganzen Ebenen, die sich da erstrecken von Sargans, Mels und die man eben auch dann bestreifen konnte von hier aus, von dieser Festung. Es gibt dann auch natürlich gegenüberliegende Festungen, eine sogenannte Zwillingsfestung, Tamina genannt. Die haben sich dann gegenseitig abgesichert und man wirkt da zusammen in einer solchen Festung. Wir haben etwa 4 Kilometer Gänge in dieser Festung und es hatten bis zu 180 Mann in dieser Festung Platz. Das ist unglaublich und auch die ganze Infrastruktur, die hier aufgebaut wurde. Ich glaube, 1 Million Liter Wasser stand zur Verfügung. Sehr, sehr viel Treibstoff, viel Nahrungsmittel natürlich. Dann eben auch Generatoren, um auch die Elektrizität aufrecht zu erhalten. Es gibt sogar einen Bestattungsraum für allfällige Tote, einen Zahnbehandlungsraum und so weiter. Also das war eine wirkliche Infrastruktur, die einer großen Mannschaft von Soldaten ein Überleben auch in absoluter Isolation über längere Zeit gewährleistete.
Was auffällt, ist, dass trotz der eben festungsähnlichen, höhlenartigen Struktur, selbstverständlich in einem Berg ohne Tageslicht, es fühlt sich nicht klaustrophobisch an. Also es ist nicht so, dass man sich dadurch die einzelnen Schläuche da zwingen müsste. Das ist das eine, was mir noch aufgefallen ist. Und das andere, wenn wir die alten Apparaturen anschauen, das ist ja von einer gnadenlosen Funktionalität und man bekommt sozusagen ein Hochgefühl, wenn man das als Schweizer beobachtet, mit was für einer unglaublichen Perfektion zur damaligen Zeit, als man noch nicht diese modernsten Mittel hatte wie heute, wie man das hingekriegt hat, ein derartiges Bauwerk hier in die Landschaft zu stellen, eben mit Apparaturen, die heute noch, also was reden wir, 80 Jahre nach ihrer Einsetzung letztlich funktionieren. Das ist schon ein Wunderwerk, ist eigentlich ein kleines Weltwunder, diese schweizerische Alpenfestung.
Das ist wirklich absolute Schweizer Qualität und höchste Präzision. Man hat sich's auch etwas kosten lassen. Damals waren es 5 Millionen Franken. Das ist nicht ganz wenig. Die ganze Festung Sargans hat 51 Millionen gekostet und das Gesamtredwi ist dann noch einmal ein Thema. Also es ist wirklich außerordentlich eindrücklich und man konnte hier leben. Man konnte über lange Zeit hier leben. Die Luft ist auch nicht feucht. Es gibt eigentlich keinen Eindruck von Fäulnis oder irgendwelchen solchen Prozessen. Das war auch durch eine ganz bestimmte, raffinierte Bauweise möglich, dass es eben auch nicht feucht wird und dass man hier wirklich sehr angenehm leben, schlafen, sich verpflegen und arbeiten kann.
Beeindruckend. Reden wir über das Redoui. Das ist ja ein sagenumwobenes Verteidigungskonzept der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Wir sind hier im General Guisan-Raum. General Guisan, wir haben ja gesendet von der Rütli-Wiese damals, der legendäre Rütli-Rapport. Jetzt hier in diesem kleinen Schrein, in dieser Andachtshalle gewissermaßen. Ja, Erzähl etwas über das Réduit und die Rolle von General Guisan. Was ist das Spezielle? Was war die Genialität dieser Réduit-Strategie?
Die Réduit-Strategie geht zurück aufs Jahr 1940. Man war einigermaßen in der Schweiz und natürlich auch anderswo verzweifelt über die grossen Fortschritte und Siege, welche die deutsche Wehrmacht in kürzester Zeit erringen konnte. Die Schweiz war dann praktisch vollständig umringt von den Achsenmächten, und die Limmatstellungen und ähnliche Stellungen, die man vorher bezogen hat am Hauenstein und anderswo, die galten nicht mehr als besonders sicher. Und es war dann nicht General Guisan, der ein sehr guter General war und auch sehr gut kommunizieren konnte mit der Bevölkerung, aber eigentlich kein strategischer Kopf war. Es war sein Generalstabsoberst namens Germann. Er war 30 Jahre Professor für Strafrecht in Basel, und er hat diese Réduit-Konzeption entwickelt. Das heißt Rückzug der Armee in den engeren Alpenraum. 300.000 Mann mussten zu einer Bevölkerung, die ungefähr gleich groß war in diesen Alpen. Für 600.000 Mann hat man sich vorbereitet. Und dieses Konzept wurde am berühmten Rütli-Rapport vom 25. Juli 1940 den Offizieren vorgestellt, der Armeespitze, die da doch eher erstaunt war. Das Réduit-Konzept war keineswegs unbestritten. Man sagte, das ist eine Art Dünkirchen, das ist eine Niederlage, das ist ein Rückzug. Selbstverständlich war auch umstritten, dass man die Zivilbevölkerung und die industriellen Anlagen und die ganzen Infrastrukturen dem Feind im Zweifelsfall überlässt. Aber es war doch ein Symbol des nationalen Widerstandes und noch mehr. Man hätte auch wirklich in diesen Bergen gekämpft, und es wurde unglaublich viel investiert in den Festungsbau, weil man sich eben gewissermaßen in diese Festungen in Saint-Maurice, auf dem Gotthard und hier in Sargans eingrub.
Was war das Kalkül dahinter? Wollte man mit der Réduit-Strategie den Eintrittspreis für einen Invasoren möglichst hochschrauben, oder war tatsächlich die Idee, dass es zu einem Einmarsch der Wehrmacht kommen könnte, das Mittelland wird preisgegeben und dann verteidigt sozusagen die Armee sich selber in den Bergen, beziehungsweise natürlich auch die Verkehrsknotenpunkte, die durch die Alpen laufen? Kannst du vielleicht noch etwas das strategische Kalkül hinter dem Réduit beschreiben? Was haben sich dessen Erfinder überlegt?
Man hat natürlich immer gesagt, wir werden dem Feind nichts überlassen. Also die Industrieanlagen, die allenfalls hätten für einen Feind verlockend sein können, wären gesprengt worden, genauso die Verkehrsachsen. Und das war natürlich ein Erfordernis, und das war eigentlich auch das, was die Schweiz interessant machte für die Achsenmächte, die Nord-Süd-Verbindung, die Verbindung zu Italien hauptsächlich. Und das hätte man wirklich verunmöglicht. Und das wussten natürlich die Deutschen, vor denen man hauptsächlich Angst hat. Und man hätte hier den Widerstand aufrechterhalten, und die Idee war, dass ein Volk und ein Land, das eben Widerstand leistet, später dann auch das Recht behält, auch wenn es besetzt wird vorübergehend, seine nationale Souveränität zu behalten und wieder in die alten Rechte eingesetzt wird.
Wie viele Soldaten waren insgesamt während des Zweiten Weltkriegs in diesem Réduit-Aufstellung? Wie viele wurden da untergebracht? Was waren die Dimensionen?
Es ist ja nicht so, dass alle Soldaten ständig im Militärdienst waren. Es gab dann Beurlaubungen, es gab auch den Ruf der Industrie, wir brauchen Arbeitskräfte zurück. Es gab den Ruf der Landwirtschaft, Anbauschlacht ist so ein Stichwort. Und so gesehen waren es immer weniger als 300.000. Also diese Zahl wurde nie erreicht. Aber es wurde natürlich schon monatelang gearbeitet in diesem Réduit. Es waren vor allem eben auch chemistische Arbeiten, es waren Sprengarbeiten, es war ein Eindringen in all diese Festungen, die man eben damals vollbrachte. Und das war eine ganz enorm große Leistung, denn man war gewissermaßen auf sich selber angewiesen. Man konnte da nicht in aller Welt Maschinen bestellen und das Beste vom Besten technisch bekommen.
Diese Festung hier in Flash, Jingle, ist wie eine Zeitkapsel schweizerischer Größe. glaube, man kann sich diesem Eindruck nicht entziehen, wenn man hier durch die Gänge geht. Man ist sehr, sehr beeindruckt und ja, vermisst eigentlich die Präsenz dessen, was hier ausgestellt wird. Aber wir kommen auf den nostalgischen, sagen wir etwas melancholischen Aspekt noch zu sprechen. Zuerst noch etwas anderes. Was ist denn nach dem Zweiten Weltkrieg die Geschichte dieser Alpenfestung im Kalten Krieg? Wie lange wurden diese Anlagen unterhalten und warum wurden sie dann schlussendlich auch preisgegeben?
Die Alpenfestung und hier vor allem auch der Jingle hat eigentlich den Höhepunkt erst nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. 1946 ist ein wichtiges Jahr, im Grunde erst die Beendigung der Arbeiten hier, aber man hat auch 4 Panzerabwehrkanonen, 10,5 Zentimeter, eingebaut. Und das war natürlich schon ein großer Fortschritt. Dann kam auf der 4. Etage eine gewaltige Feuerleitstelle dazu. Hier wurde das Artilleriefeuer koordiniert der ganzen Festung Sargans. Also so gesehen war es ein ganz, ganz wichtiger Artilleriestandpunkt. Und man hat in den 60er Jahren immer noch weiter hier gearbeitet, den ganzen Kalten Krieg. Hier waren regelmäßig auch Soldaten, hier waren Wiederholungskurse und so weiter. Die Festungssoldaten waren hier bestens ausgebildet und kannten natürlich diese Festung, die man geheim hielt, das ist klar, da durfte man nicht erzählen, was da drin genau vorgeht und was wo liegt, das war streng vertraulich. Aber wie gesagt, im Kalten Krieg hat diese Festung eigentlich erst ihren Höhepunkt erreicht, neben anderen Festungen, die durchaus in Betrieb blieben. Aber das änderte dann 1995 mit einem Beschluss, der besagte politisch, wir wollen diese Festung nicht mehr, die hat ihre Funktion verloren. Der Krieg verläuft jetzt anders oder es gibt ihn schon gar nicht mehr. Das waren damals so etwas naive Visionen. Jedenfalls hat man dann diese Festung im Jahr 2005 an private Hände verkauft.
Ein Fehler, die Auflösung des Reduis. Hätte das heute noch eine militärische Funktion oder eine museale?
Ich meine, man hat da zu wenig überlegt. Und ich glaube schon, man hätte sich diesen Festungsbau durchaus ernsthafter noch in eine künftige Konzeption hineindenken können. Aber man glaubte eben, Krieg ist nicht mehr möglich, Krieg ist vorbei. Wir wissen, genau in diesen 90er Jahren, wenige Flugstunden von uns entfernt, gab es die fürchterlichen Balkankriege wieder. Wir kennen die heutigen Ereignisse. Ich glaube nicht, dass heute politisch so leichtfertig entschieden würde, eine Festung Tschingel preiszugeben.
Es ist ja symbolisch nicht zu unterschätzen. Diese Festung, das Rückgrat des schweizerischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, mit höchster Professionalität gemacht. Wenn du das abstellst, das ist ja wie wenn man der Eidgenossenschaft das Rückgrat rauszieht. Also wie schätzt du die, sagen wir mal, verteidigungspsychologische, patriotische Tiefenwirkung dieser Redui oder dieser Festungsauflösung, wie schätzt du das ein?
Ich meine, auch das ist nicht zu unterschätzen, die psychologische Wirkung neben der rein militärischen Bedeutung, die natürlich weiterhin da ist, auch mit immer noch besseren, noch präziseren Waffen, die man hätte einbauen können. Also ich bin nicht überzeugt, dass dies der richtige Entscheid war, aber ich bin umso glücklicher, dass Private diese Festung in die Hände genommen haben und verhindert haben, dass hier einfach alles ausgebaut wurde und dann zubetoniert und damit Schluss. Es ist ein Stück Geschichte, das jetzt durch diese Privatinitiative in die Zukunft und in der Gegenwart hinein wirken kann. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ereignis für mich und wirklich erfreulich, dass hier Private die Initiative ergriffen haben. Das ist ja das Schöne an der Schweiz, wenn es oben nicht mehr stimmt, nehmen die unten die Sache in die Finger.
Aber es ist wirklich interessant, wenn man heute auch die Kriegsereignisse in der Ukraine anschaut, das ist ja ein Kriegsgeschehen, das einen zum Teil an den Ersten Weltkrieg erinnert. Also nicht dieser reine Hightech- und Joystick-Krieg, den man sich da zum Teil in Science-Fiction-Romanen ausdenkt. Das geht wieder zu wie in alten Zeiten. Und vor diesem Hintergrund, also je länger ich darüber nachdenke, desto absurder erscheint mir diese Entscheidung, weil das Redui, diese Festung, ist ja gewissermaßen eine Art Line-Extension, eine Erweiterung der Rütliwiese, dieser Widerstandswiese, Gründungsmythos der Schweiz. Dort ist das Redui ausgerufen worden, die Festungen sind gebaut worden. Ich meine, das hätte doch eine unglaubliche Bedeutung für die Schweiz, wenn wir das immer noch hätten. Ich glaube, unser Land würde viel mehr respektiert. Wir würden auch nicht so herumgeschubst. Und meine kühne These, Donald Trump, man hätte ihn einfach einladen müssen in diese Alpenfestung, dann wären auch die 39% Zoll kein Thema gewesen.
Das ist gut möglich. Und dieses, kann ich sagen, Museum, aber dieses Schmuckstück, das wir hier sehen, mit einer unglaublichen Fülle von Material, von Waffen, von Uniformen, von Erinnerungsstücken, das ist natürlich etwas Einmaliges, wenn man hier das Privileg hat, zu Besuch zu sein. Wir verdanken es der Initiative eines ehemaligen Berufsoffiziers und späteren Unternehmers, des Generalstabsobersten Werner Heeb, dass hier dieses Prunkstück, wie ich es genannt habe, entstanden ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine enorme Leistung, sei das ideell, sei das aber auch rein materiell. Denn hier steckt sehr, sehr viel Geld und Initiative, Schweiß wahrscheinlich, Ärger, aber auch Freude darin.
Also ich glaube, wir müssen hier, aber wir haben es ja eigentlich schon getan, zu einer Renaissance der Schweizerischen Alpenfestung aufrufen. Was ist aus der Alpenfestung eigentlich geworden? Was ist aus all diesen großartigen Anlagen, was fristen die heute für ein Dasein, wenn wir jetzt mal absehen von diesem Prunkstück, von dieser Zeitkapsel eines hochinteressanten schweizerischen Geschichtskapitels?
Es ist schon so, dass die meisten dieser Anlagen heute nicht mehr in Betrieb sind. Die sind stillgelegt, die sind zum Teil verkauft worden. Das gilt ja auch für die Panzersperren, das gilt für die Bunker, die sich da überall im Land verteilen. Also hier hat man wirklich das Wesentliche aufgelöst und man stellt sich halt den modernen Krieg ganz anders vor. Ob das dann wirklich so ist, das zeigt zum Beispiel der Ukraine-Krieg, ist zweifelhaft. Es handelt sich da oft um ganz konventionelle Panzerschlachten und Ortskämpfe, wie wir sie kennen.
Lieber Christoph, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich glaube, wir müssen uns irgendwann noch einmal über das Redui unterhalten. Das ist ein so ein interessantes Thema. Ich dränge jetzt auch wieder ins Bild, stelle mich da vor die Schweizer Fahne. Aber ich kann Ihnen nur sagen, das sind dermaßen begeisternde Eindrücke, die man hier sammeln kann. Und Werner Heeb hat das natürlich auch mit der Akribie eines Künstlers erhalten, ausgestattet und mit einer Leidenschaft hier am Leben erhalten. Man könnte sagen, zum Leben auch erweckt wieder. Das ist schon sehr, sehr imponierend. Und ich glaube, es ist eben mehr als imponierend. Es gehört zum Mythos unseres Landes. Es gehört zur Schweiz. Und es ist, ich sage das jetzt etwas unhistorisch hier am Schluss der Sendung, es ist doch einfach ein Jammer, dass der Bundesrat damals dieses Redui geschlossen hat. Christoph, willst du noch etwas hinzufügen? Sonst ich kann nicht mehr aufhören. Sag du noch etwas, ein Schlusswort im Sinne der wissenschaftlichen Nüchternheit.
Ja, vielleicht noch ein Wort zu diesem Raum. Also die Schweiz verdankt ja General Henri Guisan außerordentlich viel. Und es ist schön, dass hier an sein Andenken erinnert wird mit sehr vielen Dokumenten, Prunkstücken, Bildern, Medaillen und so weiter. Und General Guisan hat ja, das ist auch interessant, vielleicht auch in der heutigen Zeit, gewissermaßen am Bundesrat vorbeigeführt. Der Bundesrat war ein bisschen wackelig, vor allem 1940. Darum hat sich auch Guisan oft direkt ans Volk gewandt und hat direkt mit dem Volk gesprochen. Es ist überhaupt interessant, die Bundesräte hat man vergessen in der Geschichte. Zwei Generäle, sogar aus der Romandie, auch das interessant, sind dem Schweizer Volk lebendig geblieben. Das ist einerseits General Dufour aus dem Sonderbundskrieg und natürlich dann auch General Henri Guisan im Zweiten Weltkrieg.
Und Henri Dunant, den Gründer des Roten Kreuzes, dürfen wir auch nicht vergessen. Ich schnapp mir jetzt einfach hier noch ein Exponat, ohne den Hausherrn zu fragen. Wir gehen davon aus, er sei einverstanden. Ich meine, Sie finden solche wunderbaren Exponatstücke, hier die Fanfare Suisse, eine Schallplattenaufnahme mit dem General vorne drauf. Es gibt eine Unzahl von Porträts, von Gemälden, von Malereien, Fotografien, auch Medaillen. Wir sehen hier noch eine Wilhelm Tell-Münze. Also das ist eine Schatzkammer der Schweiz, was wir hier sehen. Und ein Wunderwerk auch der Geschichtsaufbewahrung und ich würde sogar sagen der mythologischen Leidenschaftserzeugung. Meine Damen und Herren, lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Heute eine euphorische Sendung aus der Schweizerischen Alpenfestung. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Seien Sie dabei. In einer Woche am Samstag heißt es wieder Meilensteine der Schweizer Geschichte. Bis dann.